SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Andreas Fischer. Und wir starten heute mit schlechten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft. Die ist nämlich in die Rezession gerutscht. In den ersten drei Monaten des Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt um 0,3% gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute bekannt gegeben. Von Rezession sprechen Ökonomen ja, wenn das BIP zwei Quartale in Folge zurückgeht. Im letzten Quartal 2022 war es in Deutschland um 0,5% gesunken. Eigentlich hatte das Statistische Bundesamt im April noch mit einer Stagnation gerechnet. Warum die Lage jetzt doch schlechter ist, berichtet Lars Hofmann.
Hauptgrund ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die nach wie vor hohe Inflation, die auch private Verbraucher belaste. Diese hätten zu Jahresbeginn weniger für Essen, Trinken, Schuhe, Möbel und Autos ausgegeben. Aber auch der Staat war nicht mehr so spendabel. Er kürzte seine Ausgaben um fast 5%. Etwas besser ist es im ersten Quartal dagegen in der Bauwirtschaft und im Außenhandel gelaufen. Und viele Unternehmen haben wieder etwas mehr in Maschinen und Fahrzeuge investiert.
Computerbildschirme, die über Nacht eingeschaltet bleiben, offene Fenster, während die Heizung läuft. Das sind nur kleine Beispiele für Energieverschwendung aus unserem Alltag. Behörden und Unternehmen sollen künftig deutlich mehr Energie sparen. Das will die EU und die Bundesregierung setzt die Pläne nun für Deutschland um. Den entsprechenden Gesetzesentwurf hat der Bundestag heute erstmals diskutiert. Aus Berlin berichtet Lothar Lenz.
Energie zu verschwenden, das könne künftig kein Geschäftsmodell mehr sein, begründete die Grüne Katrin Ulich den Gesetzentwurf. Viele Unternehmen wüssten noch gar nicht, wo es Einsparpotenziale in der Produktion gäbe. Das Effizienzgesetz soll Betriebe mit hohem Energieverbrauch zu konkreten Einsparplänen verpflichten. Der SPD-Abgeordnete Bengt Bergt sprach sogar von einem Klimaverbrechen durch vergeudete Energie. Auch die Kommunen könnten noch mehr sparen. Die Union dagegen befürchtet vor allem ein Übermaß an Bürokratie durch das neue Gesetz. Berichtspflichten alleine sparten keine einzige Kilowattstunde, sagte ihr Abgeordneter Thomas Gebhardt. Gleichzeitig müssten die Bürger immer länger auf die Förderung umweltfreundlicher Heizungen warten. Die AfD warf der Bundesregierung vor, sie wolle den Energieverbrauch reglementieren, weil nach der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke Strom fehle. Ihr Abgeordneter Rainer Kraft warf insbesondere den Grünen eine, so wörtlich, perverse Planwirtschaft bei der Stromversorgung vor.
Corona spielt in unserem Alltag im Moment so gut wie keine Rolle mehr. Die letzten bundesweiten Schutzmaßnahmen sind schon im April ausgelaufen. Impfungen gegen das Virus werden uns aber noch länger begleiten. Heute veröffentlicht das Robert-Koch-Institut die neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO. Die Covid-19-Impfung gehört jetzt zu den allgemeinen Impfempfehlungen. Bisher hatte sie noch einen Sonderstatus. Wer sich in Zukunft gegen Corona impfen lassen soll, weiß Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio.
Die STIKO hatte die Empfehlung schon Ende April veröffentlicht. Demnach raten die Experten Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf eine jährliche Auffrischungsimpfung. Damit sind Menschen ab 60 Jahren gemeint, außerdem Risikopatienten mit Grunderkrankungen. Wer keine relevante Grunderkrankung hat und zwischen 18 und 59 Jahre alt ist, dem empfiehlt die STIKO, die Basisimmunität zu erreichen. Das sind zwei Corona-Impfungen und ein weiterer sogenannter Antigenkontakt. Gemeint damit ist eine dritte Impfung oder eine Corona-Infektion. Gesunden Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird keine Corona-Impfung mehr empfohlen. Die STIKO begründet das damit, dass schwere Verläufe einer Covid-19-Infektion selten geworden sind.
Wir schauen in die Ukraine. Die hat in der vergangenen Nacht wieder zahlreiche Luftangriffe aus Russland gemeldet. Nach Angaben von Präsident Zelensky hat das ukrainische Militär dabei 36 Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen. Solche Waffen aus dem Ausland sind ja für beide Seiten enorm wichtig. Wie jetzt bekannt wurde, soll Südkorea über die USA Munition an die Ukraine geliefert haben. Das berichtet das Wall Street Journal und beruft sich dabei auf vertrauliche Quellen. Gestern hatte ein hoher südkoreanischer Beamter noch erklärt, eine solche Lieferung werde geprüft. Mehr von unserer Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Nach dem US-amerikanischen Zeitungsbericht sind bereits Hunderttausende südkoreanische Artilleriegeschosse über die USA auf dem Weg in die Ukraine. Die beiden Verbündeten sollen sich danach in einer geheimen Vereinbarung darauf verständigt haben. Ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums sagte dazu bisher, dass es Gespräche mit den USA gegeben habe, nannte aber keine Details. Erst gestern hatte der südkoreanische Sicherheitsberater Cho Tae-yong im Parlament erklärt, dass vor einer solchen Entscheidung erst die Situation vor Ort geklärt werden müsse und es derzeit keine Pläne für Munitionslieferungen gebe, auch nicht über Polen. Das hochgerüstete Südkorea hatte der Ukraine zuletzt offiziell Minenräumgeräte und Krankenwagen zugesagt und vom Kriegsgerät abgesehen. Südkorea ist per Gesetz verpflichtet, wegen der Bedrohungen aus dem Norden selbst genügend strategische Vorräte zu besitzen. Erst am vergangenen Wochenende hatte US-Präsident Biden dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zum Abschluss des G7-Gipfels in Hiroshima weitere Unterstützung zugesagt, unter anderem durch Munitionslieferungen.
Fokus Südwest.
Die Affäre rund um den freigestellten Inspekteur der baden-württembergischen Polizei bleibt ein zentrales Thema in der Landespolitik. Der ehemalige Inspekteur muss sich ja derzeit vor Gericht verantworten, weil er eine Kollegin sexuell genötigt haben soll. Auch Innenminister Strobel und Landespolizeipräsidentin Hinz stehen wegen ihres Umgangs mit der Affäre in der Kritik. Eine Frage dabei ist, ob der Inspekteur überhaupt charakterlich für das Amt geeignet war. Im Landtag in Stuttgart hat die SPD-Fraktion deswegen heute eine Debatte zur Fehlerkultur in der Polizei auf die Tagesordnung gesetzt. Astrid Maisoll aus unserer Redaktion Landespolitik fasst sie zusammen.
Innenminister Strobel von der CDU sagte, unabhängig vom Strafverfahren lägen Sachverhalte auf dem Tisch, die nicht mit einer Führungsfunktion in der Polizei vereinbar seien. Ihr könne sich nur schwer vorstellen, dass der Inspekteur wieder auf seinen alten Posten komme. Der SPD-Innenpolitiker Binder entgegnete, so jemand dürfe rein gar nicht Inspekteur sein. Der Innenminister könne sich immer noch nicht von dem Mann trennen, der so wörtlich sein Liebling gewesen sei. FDP und Grüne betonten in der Debatte im Landtag, dass die Polizei dringend eine Fehlerkultur brauche, in der Missstände ohne Angst vor Konsequenzen angezeigt werden könnten. Die AfD forderte einen Neustart mit neuem Führungspersonal, auch im Innenministerium.
In Baden-Württemberg haben so viele Beschäftigte wie noch nie wegen Krankheit nicht gearbeitet. Das geht aus einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach ist die Zahl der Arbeitsausfälle wegen Krankheit im letzten Jahr um rund 78% gestiegen. Krankschreibungen hätten im Schnitt bei 19,5 Tagen gelegen. Das sind 5 Arbeitstage mehr als 2021. Der Grund seien Atemwegsinfektionen. Sie haben sich nach Angaben der Krankenkasse nach dem Wegfall der Corona-Regelungen stärker verbreitet. Es sind Pläne, die bei Landwirten in Deutschland für Verunsicherung sorgen. Die Europäische Kommission plant schon länger, den Einsatz von Pestiziden in den Mitgliedsländern deutlich zu reduzieren. Jetzt kritisieren Winzer von der Mosel die geplante EU-Pestizidverordnung. Die Vorlage des Gesetzes würde es künftig verbieten, in Landschaftsschutzgebieten wie dem Moseltal Pflanzenschutzmittel zu versprühen. SWR-Reporter Christian Altmaier berichtet.
Ganz ohne Spritzmittel sei kein Weinbau an der Mosel möglich, heißt es beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Selbst Bio-Winzer müssten ihre Weinberge mit Kupfer oder Schwefel besprühen, denn wegen des Regens und dem Nebel im Moseltal würden sich dort Pilze wie der echte und der falsche Mehltau stark verbreiten und die Ernten gefährden. Der Europäischen Kommission geht es bei der Verordnung nach eigenen Angaben um die Artenvielfalt und den Schutz von Böden und Gewässern, die durch die Pestizide gefährdet seien. Dieses Jahr wollen das Europäische Parlament und der Europäische Rat über die Vorlage der Kommission beraten.
Und wir bleiben an der Mosel. In Koblenz wird heute Abend eine amerikanische Fliegerbombe entschärft. Sie stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und war bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Rauental gefunden worden. Rund um den Fundort gilt laut Stadt eine Sperrzone mit einem Radius von 500 Metern. Anwohner müssen den Bereich bis 17 Uhr verlassen haben. Rund 650 Menschen und mehrere Gewerbebetriebe sind von der Sperrung betroffen. Für sie hat die Stadt ab 16 Uhr eine Anlaufstelle in der Sporthalle einer nahegelegenen Grundschule eingerichtet. Außerdem gibt es für alle Betroffenen ein Infotelefon. Die Koblenzer Buslinien 3 und 4 werden während der Sperrung umgeleitet und die Mosel wird laut Stadtverwaltung auf einem Teil des Moselstausees ebenfalls gesperrt.
Und sonst so?
Ach, lecker, Maultaschen. Und Teigtaschen sind ja nicht nur bei uns im Südwesten eine Delikatesse. Es gibt sie auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Teigsorten und Füllungen. Und sie sind so beliebt, dass manche Menschen anscheinend sogar dafür töten würden. Im US-Bundesstaat Kentucky soll ein Mann im Streit um eine Teigtasche auf seinen Mitbewohner geschossen haben. Darüber berichten heute mehrere Medien. Der 64 Jahre alte Mann soll seinem Mitbewohner vorgeworfen haben, dass der ihm keine Hot Pocket übrig gelassen hatte. Diese Teigtaschen sind in den USA beliebt, weil man sie schnell in der Mikrowelle warm machen kann. In seiner Wut soll der Teigtaschenliebhaber erst mit Fliesen nach seinem Mitbewohner geworfen haben und als der dann aus der Wohnung geflüchtet sei, habe er ihm ins Gesäß geschossen, heißt es in den Berichten. Der Mitbewohner musste ins Krankenhaus und der Teigtaschenrambo muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er dürfte seinen Hungerausraster schnell bereuen, denn das Essen in vielen US-Gefängnissen gilt als außerordentlich schlecht.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.